ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen bei KI und jetzt, eurem Lieblings-KI-Podcast, würde ich doch mal denken. Man kann ja auch die Glocke oben abonnieren, dass man keine Folge von uns verpasst. Jeden Donnerstag neu hier auf ARD Sounds und eine Woche später bei Spotify und Co. Hallo Aljoscha, schön, dass du da bist. Stellen wir uns mal vor am Anfang.
Ja, hallo Simin, schön, dass wir da sind. Schön, dass du da bist. Ich bin Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ich bin Wissenschaftler.
Und ich bin Journalistin und Moderatorin. Mein Name ist Simin Sadeghi. Und ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und heute haben wir ein Thema, was wir, sagen wir mal, schon länger drüber nachgedacht, weil ab dem Moment, wo wir das erste Mal davon gehört haben, haben wir gedacht, ja klar, das ist ja einfach logisch. Und zwar, so ein Chatbot ist ja auch einer, den kann man auch mal Sachen fragen, die einem vielleicht ein bisschen peinlich sind, ne, Aljoscha? Und vor allem, du kennst es, du hast ja auch zwei Kinder zu Hause, eine davon geht aufs Teenageralter zu. Denen ist schneller mal was peinlich als uns Erwachsenen, ne?
Ja, absolut. Besonders, ich sage jetzt mal, Gesundheitsthemen oder intime Themen werden natürlich mit Erwachsenen überhaupt nicht verhandelt.
Genau. Ich habe früher mein ganzes Wissen aus dem Sexualkundeunterricht in der Schule, der war natürlich langweilig, gezogen, aber vor allem aus der Bravo. Da habe ich mich immer drauf gefreut, habe immer die unschuldigen Artikel gelesen, wenn irgendwer dabei war und dann heimlich abends unter der Decke Dr. Sommer. Und da konnte man sich dann durchlesen, was man für Probleme hat, was man keine hat oder was man mal für Probleme kriegen könnte und was die Lösungen dazu sind. So, was sagt man nicht mehr heute Dr. Sommer, sondern Dr. KI oder wie?
Ja, und es war Sommer.
Und es war Sommer.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Genau, also heute ist es so, dass Kinder natürlich dann zuerst mit ihrer KI, also mit ihrem Chatbot sprechen. Wen soll man auch sonst fragen, wenn man sich nicht traut, diese Themen anzusprechen? Und darüber wollen wir heute mit jemandem sprechen, die sich ganz besonders damit auskennt. Und zwar mit Johanna Degen, sie ist Sozialpsychologin und kennt sich mit Liebe, Beziehung und so weiter und vor allem Sexualität ganz besonders aus. Hallo Johanna, schön, dass du heute unser Gast bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wie schön.
Hallo Johanna, super.
Was würdest du heute machen, wenn du 12 oder 13 Jahre alt wärst? Würdest du mit intimen Fragen eher zu deinen Eltern gehen oder würdest du ChatGPT fragen?
Also ich glaube, alle fragen ChatGPT und dann würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Mhm. Also wir sind ja so weit, also was die Forschung zeigt, bei bis zu 90% der Jugendlichen stellen ihre intimen Fragen am liebsten im Internet. Und ich würde fast sagen, wahrscheinlich nähern wir uns der 100%. Es war auch sogar schon vor der KI so, dass man am liebsten im Internet, wo es anonym und unpeinlich ist, Fragen stellt. Und jetzt verschärft sich das nochmal, weil die KI-Antworten, die wirken ja auch so abgeschlossen und eingängig. Und da ist es schon zusammengefasst, man muss nicht mal recherchieren. Also alle fragen die KI. Und es ist ja auch inzwischen bei den Search Engines oben mit eingepflegt. Und da sind wir alle mit von der KI informiert bei der sexuellen Bildung.
Wie ist denn das bei den KI-Systemen? Werden da Antworten gegeben oder ist das eins von den Medizinthemen, was dann auch gerne mal abmoderiert wird?
Da werden ganz ausführliche, sehr ausführliche Antworten gegeben und die haben wir uns ja eben auch aus Forschungsperspektive angeschaut.
Wie kann man sich das vorstellen? Also so klassische Fragen, die man dann vorgegeben lesen konnte früher bei Dr. Sommer war, was ist Petting? Wann kriege ich meine erste Menstruation? Oder er will gerne mit mir schlafen, aber ich will noch nicht oder so nach dem Motto. Da gab es dann ja eine vorgefertigte Antwort, natürlich auch von Profis, also vom Dr. Sommer-Team. Kann man denn sagen, dass die Chatbots da gute und richtige Antworten geben oder ist das eher, wo du sagst, da muss man schon vorsichtig sein?
Ich würde sagen, gemischtes Hack. Also ich kann ja ein bisschen erzählen, wie wir es gemacht haben. Was fragen nämlich erstmal Kinder und Jugendliche? Wir haben zusammen mit den Schulen und der Pro Familia erstmal authentische Fragen gesammelt. Ihr kennt das vielleicht aus der sexuellen Bildung noch mit so einer anonymen Fragenbox, ein Schatzkästchen, wo man dann auf so Zetteln draufschreiben kann, was einen interessiert und das eben auch ähnlich unpeinlich wie im Internet abgibt. Und die wurden netterweise an uns ausgehändigt und wir 7000 Stück, also war recht umfassend. Die haben wir geclustert in Prototypen, das ist dann immer so, da gibt es so ähnliche, je nach Alter gibt es so ähnliche Fragen, die gestellt werden und dann haben wir von jedem Prototyp eine originale Version, also auch mit Tippfehlern und dem Sprachlaut, in einen leeren Chatbot gegeben, der also nicht, der keine Search-Historie hatte, in den ChatGPT und in Claude. Und dann haben wir die Antworten ausgewertet und darauf würde ich mich dann heute beziehen, nur damit man so ein bisschen eine Idee hat, was haben die denn da eingegeben?
In welchem Rahmen habt ihr das ausgewertet?
Ja, an der TU München und an der Uni Flensburg haben wir ein Lab, das You Got the Love AI Lab, zusammen mit Georg Groh, und in dem Zusammenhang haben wir
und
das.
Was sind so aus dem episodisch aus dem Nähkästchen, was sind so die Top-Cluster oder Top-Fragen, auf die man sich da einstellen muss?
Also es gibt verschiedene Cluster. Einmal so pragmatische Sachen, warum ist ein Penis steif oder wann kriege ich Busen? Und dann gibt's was auf Sexualität bezogenes, also zum Beispiel, kann ich Sex haben, wenn ich meine Menstruation habe? Warum schreien Frauen? Warum können Männer keine Kinder kriegen? Können zwei Männer zusammen Kinder kriegen? Dann geht es dann auch so Fortpflanzung, Sexualität und auch Praktiken. Brauche ich ein Kondom oder ist es egal? Das ist nicht egal. Und dann gibt es auch so philosophische Fragen. Und die auch so ganz anders, die sind gar nicht technisch oder Biologie orientiert, sondern die fragen wirklich nach dem Sinn des Lebens. Warum liebt man? Warum raucht meine Mutter, obwohl sie weiß, dass ich sie liebe? Das ist eine gute Frage. Wieso fotografiert man sich beim Sex und stellt es ins Internet?
Gute Frage. Das frage
diskurskritische Fragen von Achtjährigen. Also dann gibt's dieses, ne?
Kinder an die Macht.
Ja, aber wirklich.
In der sexuellen Bildung haben wir so eine starke Verkürzung und Technisierung von Sexualität. Wenn wir jetzt alle Stellungen kennen und uns gesund verhalten, ist es richtig und gut. Und die Kinder sind ja noch schlauer, die sind noch nicht so verflacht und haben diese ganz tiefen Fragen. Was bedeutet es, wenn man miteinander Sex hat? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also auf der Bedeutungsebene, das sind so diese, und dann je nach Alter, ne, dann merkt man auch, je älter die werden, so ab 13 waren die schon in Kontakt mit explizitem Bildmaterial, Pornos haben die geguckt, und dann fragen die sowas wie, muss man Analsex haben, macht es Spaß, geschlagen zu werden, wieso wirkt man sich beim Sex, soll man weiter Sex machen, wenn einer weint, dann sehen wir so diese Internetdiskurse über Rough Sex, die dann so sich reinschleichen, materialisieren in den Ideen, was normal ist.
Schlimm. Ja, gut, das sieht man daran dann auch. Und was antworten dann diese Chatbots?
Ja, die Chatbots. Also erstmal klingt's ja wie immer ganz gut. Die machen das Typische, was sie immer tun. Vorne ist eine Normalität, also ein bisschen so, sag ich immer, wie eine systemische Therapeutin im ersten Jahr, ne? Also sie machen so Klauseln erstmal, das ist ganz normal, schön, dass du das fragst, was Validierendes und Normalisierendes. Dann irgendwie so eine Phrase, die das ja immer so eine universale Ethik widerspiegelt, das ist bei allen Menschen unterschiedlich und alles ist okay. Das ist aber immer so eine universalistische Ethik, dass sie wenig Aussage macht. Wenn alles okay ist, machen wir irgendwann gar keine Aussage mehr, das ist typisch. Aber dann macht sie auch viele andere Dinge. Dann macht sie nämlich Aussagen. Und die haben eine Richtung. Und wenn man es jetzt kurz zusammenfasst, ich denke, wir kommen dann noch ins Detail, aber kurz zusammenfassend kann man sagen, sie ist erstmal sehr widersprüchlich und macht auf verschiedene Arten den Raum eng. Die ist nämlich sowohl konservativ und traditionalistisch als auch so neo-emanzipiert eng. Also das will sagen, einmal ist sie sehr heteronormativ und gesagt zum Beispiel, fragen Sie da mal einen Arzt oder eine Arzthelferin. Also total geschlechtsstereotyp und sozusagen auch ein bisschen, würden wir fast sagen, zurückgewandt. Oder sie sagt auch, beim Sex ist es wichtig, ein Kondom zu benutzen. Also sie geht immer davon aus, dass es Penis in Vagina-Sex, sagen wir, ne? Also penetrativer Sex zwischen einem Mann und einer Frau ist zum Beispiel. Und gleichzeitig sagt sie solche Sachen, das sind die neuen Dogmen, Sex macht Lust. Das sind diese neuen Dogmen. Sex soll einen erfüllen, Sex soll Identität stiften, Sex soll unheimlich individuell und spannend sein.
Ach,
und,
der grüne Neune.
Ne, das ist also auch eine dogmatische Überhöhung und da soll der Sex ganz viel. Also einerseits ist er da eng und da eng. Und dann, wenn man dann komplett verwirrt ist, dann sagt sie noch sowas, aber es ist alles möglich und du bist frei. Und das stimmt nicht. Man ist nicht frei und sie hat ja gerade bewiesen, dass man nicht frei ist. Ne, sondern der Sex soll ganz viele Sachen, darf auch ganz viele Sachen nicht. Und dann macht sie noch was, was sozusagen, ich nenne das immer so die inhärente Verwirrungstaktik. Sie sagt das Gegenteil von dem, was sie gerade getan hat. Und dazwischen, wenn wir dann den Inhalt uns angucken, kann man sagen, wenn man es kurz zusammenfasst, sie ist einfach sehr risikobetont und gesundheitsorientiert. Die speist sich aus einer medizinischen, gesundheitsorientierten, vorsichtpredigenden Perspektive sexuelle Bildung. Also sie sagte zum Beispiel, das sagt sie heute nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt hatte sie gesagt, das Wichtigste beim Sex ist, dass keiner krank wird. Spätestens die Psychoanalytikerinnen drehen sich im Grabe um, weil was ist mit Todessucht, sich besudeln und dreckig machen? Das würden wir zum Beispiel sagen. Oder das Wichtigste am Sex ist, in Resonanz zu gehen oder seine Geschlechtlichkeit zu erleben. Aber sie hat eben damals gesagt, oder es hat damals gesagt, also so lang ist nicht her, 1,5 Jahre, das Wichtigste ist, nicht krank zu werden. Oder bei der Frage, darf ich Sex haben, wenn ich meine Menstruation habe, da hat sie zum Beispiel gesagt, ihr müsst euch vorher und hinterher auf STIs, also geschlechtlich übertragbare Krankheiten, testen lassen.
Warum?
Das ist schon mal unrealistisch für Jugendliche. Also es ist ja ein unheimlicher Aufwand. Dann hat sie gesagt, manchen macht es Spaß, manchen nicht. Aber wenn ihr es macht, testet euch auf STI und dann...
Aber was hat das mit der Menstruation zu tun?
Ja, weil dann eben durch diese Körperflüssigkeiten es stärker oder wahrscheinlicher übertragen werden könnte. Und dann hat sie nämlich eine ganze Reihe Sachen aufgezählt. Du brauchst ein wasserdichtes, schwarzes Laken. Es wäre gut, wenn du dunkle Handtücher am Bett hast.
Was?
Ihr müsst vorher und hinterher duschen. Und das waren so 1,5 DIN A4 Seiten wie der Kriegseinfall an Vorbereitung und Maßnahmen. Und ich glaube, da wollte einfach nur ein Mädel, die ein bisschen Menstruation hat,
wissen, ob es geht oder nicht.
Wissen, ob es geht. Und ich glaube, die Antwort hat komplett den Punkt verfehlt und
war
auch
was kaputt macht.
Und so sehen wir es auch in anderen, ne? So sozusagen Menstruation wird als Problem geframed zum Beispiel. Ich finde das immer so ganz witzig nachzuerzählen, denn eine hat gefragt, was mache ich, wenn ich meine Tage in der Schule kriege? Erstmal stand oben drüber, kein Problem, das kann jedem passieren und Menstruation zu bekommen ist ganz normal. Und dann kam der Kriegseinfallsplan, dann ging es nämlich so weiter: Geh zur nächsten Toilette. Wenn es eine Toilette für Männer ist, geh weiter zu einer Toilette für Frauen. Wenn keine Periodenprodukte da sind, geh ins Sekretariat und lass dir von deiner Mutter Wechselkleidung bringen. Also es kann sein, dass in Eppendorf dann Mami mit einem Tesla ankommt, aber sie ist halt auch sehr klassizistisch, muss man sagen. Weil ich glaube, die Realität ist nicht, dass man eine neue weiße Jeans braucht.
Ein perfekt unrealistischer Algorithmus.
Ich würde mal wild. Wild einfach.
Total spannend. Also es geht wirklich, es rattert bei mir los, was du hier beschreibst. Das ist ja wirklich, also kann man so sagen, ein Sittenbild der KI. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die sie aus ihrem großen Datenspeicher rauszieht. Es gibt ganz viele Dinge, die sie auch aus dem rauszieht, wie sie eben danach noch bearbeitet wurde von Menschen mit eben bestimmten normativen Vorstellungen, die dann noch draufgesetzt werden, ne, in dem Nachtraining und in der entsprechenden Anpassung. Sie zeigen sicherlich ein Teil der nordamerikanischen, was wir ja auch wissen, sozusagen Grundhaltung irgendwie und versuchen eben neutral und medizinisch zu sein. Aber was verliert sie dabei? Könnte man sagen, also wenig einfühlsam und wenig individuell, würde es das deiner Meinung nach treffen?
Genau, also wir sagen immer, sie ist nicht situativ, ne? Sie hat keine Situativität und sie kann die auch nicht gut erfassen. Und sie ist so generisch, dass sie keine Aussage macht. Also es versucht dann immer, alles abzudecken und dann verfällt die, also sozusagen die Aussage zerfließt so in der Masse der Bullet Points. Also wenn ich eine konkrete Frage stelle und so viel Antwort bekomme, die dann alles auch relativiert, dann habe ich auch gar keine Richtlinie erhalten. Also man sucht ja, Jugendliche suchen meistens auch eine Form von Sicherheit oder auch, das Ziel der Frage behandelt wird. Also ich sage vielleicht, muss ich würgen und möchte ja auch so ein bisschen, dass sich jetzt jemand dem nicht unbedingt wissen, ob ich würgen muss. Das ist denen, glaube ich, sogar klar, dass sie es nicht müssen, sondern die wollen ja in Austausch treten mit, was man konfrontiert ist als Normalität. Und diese höhere Sinnebene, das Dazwischen oder das Wozu, das ja, schafft sie eben nicht zu erfassen, sondern sie sagt dann, würgen muss man nicht, es mögen aber manche Menschen. Das Wichtigste ist, dass ihr sicher seid, also haltet besser Mund und Nase zu als am Hals, das ist forensisch auch korrekt. Rough Sex macht manchen Spaß und manchen nicht. Aber ob dann der jugendlichen Person geholfen ist, die eigentlich darüber reden möchte, dass es eine Normalität ist, beim Sex zu würgen und dass das Ambivalenzen auslöst, das wird nicht abgeholt. Und da sagen wir, die ist wenig situativ und generisch und die Generik ist nicht so eine Lappalie, weil ich dann keine Antwort bekomme.
Ja, aber sind
in anderen Bereichen des Lebens wäre es ja nicht schlimm. Ja, wenn ich mir Klamotten kaufen will oder irgendwie ein iPhone kaufen will und das Ding gibt mir eine generische Antwort, manche mögen dieses, manche mögen jenes, damit kommt man ja in vielen Bereichen des Lebens gut durch. Aber hier braucht man, wie du sagst, ja irgendwie eine andere Gesprächstechnik und da erwarten die Leute auch mal eine Meinung und eine Ansage eher als eine, wie du sagst, es gibt so vieles auf der Welt.
Und dann wäre natürlich auch die Frage, sind denn diese Chatbots überhaupt auf solche Fragen ausgelegt? Also können die das eigentlich?
Es ist halt die Frage. Manchmal ist sie auch besser als nichts, wenn wir zum Beispiel an marginalisierte Gruppen denken, die gar keinen Zugang zu diesen Informationen haben. Dann ist sie auch manchmal besser als jemanden, der Sex Education unterrichtet, aber total verzerrt und eigene Themen untermischt und schlecht ausgebildet ist oder Themen zurückhält. Wir haben viel geforscht zur sexuellen Bildung und wir müssen ja auch sagen, wenn Menschen sie machen, ist sie auch oft nicht sehr zielführend. Und deswegen mag ich es inzwischen auch zu sagen, immerhin kommt man an Infos, immerhin kann man es auf sichere Weise tun, wo auch manchmal, auch durch den sozialen Background, wird es ganz andere Konsequenzen geben. Also hurra für die Information, hurra für die Aufbereitung, hurra dafür, dass ich damit davonkommen kann. Und oft ist sie auch medizinisch-gesundheitlich nicht so schlecht, die Info. Also die KI sagt nicht, die macht Fehler zum Beispiel bei Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist auch manchmal fatal, weil sie sich dann in Paragraphen und Bundesländern vertut. Das ist keine Lappalie. Aber jetzt erstmal so, wenn wir basic-mäßig denken, sie sagt zum Beispiel, ein Kondom ist wichtig. Das ist total richtig. Und sie sagt auch manchmal, Sex muss nicht penetrativ sein. Das ist auch schon mal schön. Aber sie ist jetzt auch nicht Premium. Aber sie macht einen guten Sockel von besser als vieles.
Besser als nur von Pornos lernen, würde ich doch mal sagen.
Und dann macht sie auch ganz viel schlechte Sachen.
Okay.
Das Problem ist, dass sie immer noch sehr auf dem Mainstream basieren und der Mainstream ist immer noch in Transition. Also wir haben ja auch eine sexuelle Bildung, die inhärent im Moment einen Aushandlungsprozess durchläuft und die besten Texte sind nicht die am meisten gelesenen Texte oder am meisten verfügbaren Texte. Also die sexuelle Bildung steht ja an so einem Kipppunkt. Wir hatten jetzt Repression viele Jahre. Dann hat sich die sexuelle Bildung emanzipiert. Und da ist viel Gutes passiert. Aber in der Emanzipation sind auch neue Gefährdungen entstanden. Und die werden derzeit reflektiert. Da haben wir jetzt viele Antworten. Philosophische Antworten, analytische Antworten, neue Fragezeichen. Und da kommt die noch nicht mit.
Da kann man sich gut vorstellen, vielleicht an einem Beispiel. Die Pille wurde ja in der ersten sozusagen feministischen Generation als große Befreiung der Frau über ihre Schwangerschaft empfunden. Und heute denkt man natürlich ganz anders über dieses Medikament, was in den Hormonhaushalt eingreift, was ganz viele Nebenwirkungen hat. Da denken heutige Feministinnen oder so oder Feministen zum Beispiel ganz, ganz anders drüber, als man da eben vor 40 Jahren oder 50 Jahren drüber gedacht hat.
Oder zum Beispiel, das ist ein super Beispiel, genau, oder wir hatten das so, Frauen wurden befreit und durften dann zum Beispiel auch Sex vor der Kamera machen, das war eine Befreiung, ich kann mich selber verwalten, wir hatten diese Sexarbeits-Befreiungsnarrative, jetzt haben wir eine ganze Welle von ethischer Pornoindustrie und was macht die ethische Pornoindustrie in Berlin? Die ruft 18-jährige Mädels, die gut aussehen, auf Instagram an und schreibt denen, ob die nicht mal einen befreiten Porno drehen wollen als emanzipatorischen Akt und da ist dann für immer im Internet.
Ja.
Also, und das läuft unter diesem Befreiungsnarrativ, unter ethischem Porno und das sind dann auch ganz gerade 18 sehr jugendliche Körper, die dann wieder was ganz anderes bedienen. Und wir sind einfach jetzt an dem Punkt, jetzt dürfen wir mal gucken, ohne dass es repressiv wird, wie sieht denn die Zukunft aus, die dann wirklich ergebnisoffen und zurückhaltend ist. Und da ist die KI nicht dabei. Die macht dann doppelte Repression. Die macht alte Unfreiheit und Stereotypisierung. Dann macht sie noch eine generische Klausel als Einschränkung drauf. Und dann macht sie neue Dogmen. Aber sie hat ja keine Denkschule, die hat kein Paradigma, die hat keine kritische Haltung und die kann
die
auch.
Die man aber auch nicht einfach mal so aus dem Ärmel schütteln könnte. Das ist ja nun auch eine Sache, wie du sagst, ein Diskurs in Progress.
Na gut, aber wenn du zumindest, um da mal einzuhaken, wenn wir uns daran erinnern, dass wir ja hier auch schon mal eine Folge aufgezeichnet haben, wo es um ein Tool speziell für Lehrerinnen und Lehrer zur Unterrichtsvorbereitung und so weiter und Vermittlung von Unterrichtsinhalten ging, könnte man ja rein theoretisch die Dr. KI auch aufsetzen. Aber machen wir uns nichts vor, die Jugendlichen werden das wahrscheinlich nicht nutzen.
Ja, und ich muss auch sagen, es gibt ja so einige Sex Education Tools, die sind von der Qualität oft auch nicht so super überzeugend, ne? Muss man leider sagen. Der Markt ist ziemlich unterlaufen. Es gibt ja auch auf Instagram und so diese Kanäle, die sind ja oft, also die machen, die haben in sich eine Unlogik und die geht so. Die schreien dann überall rum, Pornos dürfen kein Tabu sein. Aber das ist ja in sich schwachsinnig. Wenn in der FAZ-Headline Porno steht, ist es kein Tabu mehr. Und die wirklichen Tabus werden nicht besprochen. Also es ist so ein bisschen ein in sich unlogischer Diskurs. Also zum Beispiel wird überall im Internet rumgeschrien, sag ich mal, die Klitoris ist größer, als wir denken. Okay. macht das besseren Sex? Nee, das wissen wir jetzt inzwischen auch alle und es wird so weiter rumposaunt als Aufklärung, ist aber gar keine, sondern das sind Stellvertreterdiskurse. Und was ich eigentlich lustig finde, ein Kollege hat eine Analyse drauf gemacht, der hat gesagt, komisch, jetzt versuchen wir uns zu emanzipieren, indem wir die Größe des Geschlechtsteils vergleichen.
Oh ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben den größeren.
Also deswegen, wir haben so komische, entfremdete Stellvertreterdiskurse, die aufklären, tun und wirken. Und sowas produziert sich dann meistens und reproduziert sich in solchen Tools, weil die meistens halt nicht von gründlichen Forscherinnen programmiert werden, sondern von irgendjemandem, der das so aufsammelt, was man halt so in Lehrbüchern höchstens noch liest. Aber die Lehrbücher an sich sind ja Datenmaterial. Also man bräuchte jetzt wirklich jemanden, der philosophische Psychologie und Therapie versteht und die Diskurse im Diskurs versteht und adressiert, was dahinter los ist. Nämlich alles, was dazwischen ist, ist das, was zählt. Das Mystische, das Transzendente, das Große, das Unaussprechliche ist, was den Sex ausmacht. Das können wir nicht in 0 und 1 runterbrechen.
Dann doch also, nochmal zurück zu Dr. Sommer.
Ja, ins Zwiegespräch mit jemandem, der mir ins Auge guckt und sagt, ich weiß, du findest die Worte gerade nicht, aber ich weiß genau, was du meinst. Es war jetzt gerade schön, mich zu provozieren, weil wollen wir mal drüber reden, warum uns das so schräg vorkommt, das überhaupt auszusprechen, aber gleichzeitig wollen wir es sagen. Hm. Das sind die Gespräche, die wir führen müssen. Warum raucht Mama, obwohl ich sie liebe? Und die Antwort ist nicht, manche rauchen, aber es ist schon schlecht.
Würdest du denn trotzdem Kindern raten, dass sie mit diesen Dingen sich an Chatbots wenden? Auch im Hinterkopf, dass ja der Gang zu Mama oder zu Papa jetzt bei den meisten dann doch eher unrealistisch ist mit solchen Fragen?
Boah, kommt drauf an. Mhm. Ich habe zum Beispiel in DATS-Klassen, also Menschen, die zugezogen sind, sexuelle Bildung beobachtet, die wussten nicht, was ein Tampon ist und wie man eine Slipanlage benutzt. Und da hat die Lehrerin sich vor die Klasse gestellt und ein Schlüppi über die Jeans gezogen und das vorgemacht.
Deutsch als Zweitsprache,
ne? Und die haben das alles, die haben das alle zum ersten Mal gesehen und waren so begeistert. Und es war so ein rührender Moment. Und auch in den DATS-Klassen, die Jungs, die schreiben mit, weil die kriegen sonst diese Infos nicht. Es war ganz berührend und hatte auch so viel Unerwartetes. Da war gar nicht so viel Ablehnung, sondern wow, erzähl mir mehr. Und da denke ich manchmal, für ein Mädel, die nicht mal weiß, was sie jetzt macht, wenn sie ihre Menstruation kriegt und anscheinend auch kein Umfeld hat, wo sie die Frage stellen kann, klar soll die das da eingeben. Würde ich empfehlen, mich umfassend über KIs aufklären zu lassen, statt mit Menschen zu sprechen? Auf keinen Fall. Und zwar auch unter einem anderen Aspekt noch, nämlich wir haben eine zunehmende Misstrauensgesellschaft und wachsende Einsamkeit. Und wir trauen uns immer weniger, uns selber zuzumuten und dem anderen auch zuzumuten, vielleicht eine gute Antwort zu haben. Und ich würde sagen, wir müssen, als es zählt jetzt alles, dass wir in die menschliche Begegnung gehen und uns trauen, die peinliche Frage zu stellen. Und vielleicht findet man jemanden, der hat die geilste Antwort. Und deswegen würde ich sagen, als if life depends on it, also als wenn wir unser Leben davon abhängt, müssen wir ins Zwiegespräch, um das anzufüttern. Menschen können auch gute Antworten haben. Hier hat's geklappt mit einer sensiblen Frage. Wir alle haben doch eine Person im Kopf, die mal eine gute Antwort für uns hatte. Ein Lehrer oder eine Lehrerin, wo wir dachten, die hat mein Leben verändert mit so einer Szene. Wahrscheinlich bei jedem macht es jetzt so Klick. Da war jemand, der war plötzlich wie ein Mentor, ein Rollenmodell. Oder da ist ein Funke übergesprungen. Oder da ist ein Narrativ entstanden, das hat mich mein Leben lang begleitet. Wie in Therapieprozessen auch. Da hat man oft so eine Sache, irgendwas begleitet einen für immer. Und diese Momente, die sind, glaube ich, so wichtig, dass sich das Risiko schlechter Antworten lohnt.
Ja, ich habe sofort was im Kopf, du richtig so. Ich nehme zwei Sachen raus. Also die eine Sache, die glaube ich sinnvoll wäre, ich sag mal betreutes Prompten, wenn man im Sexualkundeunterricht und anders vielleicht mit den Jugendlichen zusammen mal zeigen würde, wie kann man mit Hilfe auch eines Chatbots Fragen stellen, wie kann man vielleicht die Antworten einordnen und wie kann man da aber auch in einen Diskurs mit Menschen gehen, sagt, da bleiben doch noch Fragen offen, zum Beispiel diese und jene, und das wäre doch dann ein toller Moment dann mit älteren Freunden oder Freundinnen oder Onkel oder Tante oder was anderen Vertrauenspersonen, Pfarrerinnen oder was weiß denn ich, drüber zu sprechen und das zu vertiefen. Ich glaube, das könnte man auf einmal, also dieses, wie du sagst, der Vereinsamung entgegenzuwirken, zu sagen, das sind eben Tools, die benutzen wir mal zusammen, mal alleine und die kommen in den Diskurs rein. Und das andere wäre doch aber einfach, wir sagen das jetzt so ein bisschen fatalistisch, diese Tools sind nicht dafür gemacht, eben, was du vorhin gesagt hast, einfühlsame Diskurse zu führen und so weiter. Die machen das mehr oder weniger zufällig, was die Datenlage so hergibt oder was man ihnen halt gefüttert hat und wie man sie gemacht hat. Das heißt, wir müssten doch als Gesellschaft eigentlich sagen, unsere Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird sein, diese Diskurse A zu führen und B dafür zu sorgen, dass KI-Systeme entsprechend gebogen werden. In unserer, ja, von uns so gebogen werden, dass sie eben immer besser in die Richtung kommen, in die wir sie gerne hätten. Und zwar diese Diskurse, wie du sie gerade skizziert hast, so ein bisschen im Positiven zu führen. Nicht zu sagen, so das, was uns heute angeboten wird von den kommerziellen Playern, ist halt nicht so dufte, sondern eigentlich müssten wir sagen, wir müssen uns daran machen, als Gesellschaft zu überlegen, wie kann man es besser machen und wie kann man auch die Distributionswege, liebe Simin, so hinkriegen, dass die Jugendlichen dann die bessere Antwort auch kriegen, weil die nämlich in dem Teil oder von der Multi-KI, die halt verschiedene KI-Systeme im Hintergrund hat, dann an der entsprechenden Stelle auf die Engine wechselt, die eben sozusagen, ne, die Antworten so präsentieren kann, dass es auch weiterhilft. Also ich denke, ich hole da heute sehr, sehr viel Aufgaben raus aus diesem Diskurs für unsere Sexualerziehung im Kleinen, aber Gesellschaft auch im Großen.
Ja, weil da frage ich mich natürlich auch, ist denn, wir hatten ja dieses Thema ja auch schon, wenn es um Psychotherapie geht, auch da haben sich ja Chatbots auch so entwickelt, dass sie einigermaßen einfühlsam sind. Jetzt mal abgesehen, welcher Schule sie dann ihre Antworten zugehörig dann zeigen, aber kann man nicht auch da, bevor man, wie du sagst, hier mal zu offen, da mal zu prüde, da mal zu wertend, da mal zu konservativ, kann man nicht auch da vielleicht können da nicht Chatbots auch offener rangehen, wenn jemand fragt, außer dass man einem direkt immer eine Antwort geben muss, die halt hier und da ein bisschen umstritten ist?
Also so psychotherapeutisch zurückfragen.
Ja, so wie du aber vorhin auch gesagt hast, also mehr dieses wenn es ums Würgen geht, also ich finde diese Frage schon schlimm, ne? Aber wenn es darum geht, sieht man in jedem zweiten Pornofilm, dass das irgendwie ganz normal ist. Das gehört anscheinend neuerdings zum Sex dazu, dass man dann halt vielleicht der Chatbot auch zurückfragt, wie man das denn echt auch machen würde. Warum glaubst du denn das? Wo hast du denn das gesehen? Glaubst du denn, das ist etwas, was dir selber Spaß machen könnte? Oder würdest du es vielleicht eher doch nicht machen wollen? Und so weiter und so fort. Anstatt dass es immer konkrete Antworten gibt.
Ja, also man könnte systemisch zurückfragen lassen. Das ist auch, was die KI-Therapiebots machen. Mhm. Und die sind ja validierend zum Beispiel und auch nicht sehr intervenierend, weil wenn sie intervenierend sind, sind sie oft zu fatal. Mhm. Und deswegen kriegen wir die nicht, wir arbeiten ja auch an solchen Tools, kriegen wir die oft nicht effektiv eingestellt. Weil entweder die sind zu validierend oder zu krass und dann ist niemand dabei. Ne, ja. Weil dann gehen die mal über die Edge.
Ja, dann ist so, dir geht's schlecht psychisch, du willst nicht mehr leben. Naja gut, hier sind zwei Möglichkeiten.
Und denn deswegen sind die zu vorsichtig, ja. Und dann sind die therapeutisch nicht effektiv, weil nur validieren ist keine Therapie. Also es ist ein bisschen die Frage, kann man von Jugendlichen verlangen, dass sie Würgen schon einordnen können? Also die haben ja gezeigt, die haben philosophische Tiefe in ihren Fragen, aber haben sie auch philosophische Antworten? Ich würde sagen, die fallen ja sogar den Erwachsenen schwer, weil das Würgen kann ja sogar Spaß machen. Die Antwort ist aber sehr komplex. Und da müssen wir vorsichtig vorgehen. Unter welchen Bedingungen? Wie geht Konsens? Konsens ist so schwierig. Hm. Wir haben ja so eine verflachte Konsensdebatte, die immer meint, nur Ja heißt Ja oder Nein heißt Nein. Und so wir sehen ja, dass Konsens, wir machen viel Konsensforschung, überhaupt nicht gelingt. Und je expliziter ich mich äußere, desto weniger werden Grenzen gewahrt. Das Interessante ist, subtil vermittelter Konsens und eine Grenzziehung funktioniert effektiver. Aber was soll die KI jetzt sagen? Zieh die Grenze nicht zu explizit, weil dann ist sie effektiver, ist ja fast eine verrückte Antwort, wenn ich es nicht in seiner Tiefe erklären kann. Und da ist es schon fast gefährlich. Kann man das von Jugendlichen verlangen, dass sie das Dilemma des Konsens verstehen? Nein, versteht ja kaum der Sex-Educator. Die sagen immer, wieso? Man muss nur drüber reden. Drüber reden ist auch sexy. Kann ich jetzt fast
also wenn
gar
du sagst
ohne.
Zum Beispiel, man hatte den Konsens, dass leichtes Würgen okay ist, ja, dann kann man immer wieder sagen, das war doch nur leichtes Würgen oder so. Ja, dann ist
du
es
fühlst
nicht,
ne? Es in allen Zwischenstufen wie ein Tanz mit geschlossenen Augen, wenn einfach alles gelingt. Das ist eine Überforderung. Das bedarf einem Zwiegespräch in aller Ernsthaftigkeit. Und ich weiß nicht, ob das reine Zurückwerfen für die Jugendlichen ausreicht in einem Diskurs, der so gefährdend und so schwierig ist und wo dann auch noch Vulnerabilitäten kommen. Wenn ich jetzt jemanden mit einer vulnerablen Persönlichkeitsstruktur habe oder Entwicklungsgeschichte und ich werfe den nur auf sich zurück, dann wird er nur verzerren, zum Beispiel sich noch gefährdender verhalten. Wenn ich mich jetzt anbiete, entsteht Beziehung. Und wenn ich den sag, was ist denn deine Strategie, um in Beziehung zu gehen? Gefällig sein. Also wir können uns ja nicht selber überholen. Und deswegen habe ich ein bisschen Sorge bei dem, ich mag zurückwerfende Antworten, aber der Mensch überholt sich nicht selbst. Dafür braucht man manchmal auch einen Spiegel oder jemand, der was sagt, worauf man selber gerade nicht kommt. Ne? Also man nennt das positionierte Therapie. Eine Therapie, die einen nur auf sich selbst zurückwirft, ist nicht so effektiv, weil wir können uns sozusagen nicht selbst auf die Schliche kommen. Und dann bleiben wir eher in so einem verstärkenden Modus. Und dann war gerade auch noch die Frage, würde ich sehr gerne nochmal darauf zurückkommen, wie jetzt umgehen mit den Antworten. Ich sage immer, zwei Sachen sind wichtig. Erstens die KI-Antwort ernst nehmen, weil dann fällt manchmal auf, wie schwachsinnig sie ist. Ne? Also nehmt mal ernst, was da steht, dann fällt einem manchmal auf, dass es unlogisch ist. Weil wenn man nur so grob liest, dann klingt das überzeugend. Viele Fachbegriffe, Bullet Points, Struktur. Aber wenn ich es ernst nehme, fällt mir auf, ach krass, das ist ja redundant oder widersprüchlich. Also das Erste ist, sie ernster nehmen, als wir es im Moment tun. Und das andere ist, sie weniger ernst nehmen, weil sie hat eine unheimlich hohe epistemische Autorität. Also wir glauben ihr gern, hohe Glaubwürdigkeit. Also da ernst nehmen, was da steht und es dann sich trauen, es zu hinterfragen. Das ist, was wichtig ist, weil dann kann man sich auch inspirieren lassen. Dann kann man sie benutzen, um postheteronormative erotische Literatur zu prompten. Da ist sie nämlich dann auch gut drin, wenn ich so prompte. Dann kann ich sie benutzen.
Ich weiß nicht, ob das ein 12-Jähriger machen würde, tatsächlich.
Vielleicht 18-Jährige oder 30-Jährige. Das ist auch sexy. Da kann sie sexy sein, da kann sie kreativ sein. Und dafür braucht es aber diese zwei Sachen. Erstmal ernst nehmen und dann merken, hey, komische Botschaften und ich nehme die auf und dann radikal hinterfragen.
Finde ich schon beides sehr einleuchtend, aber es bleiben halt die Ankereffekte. Das, was du einmal gelesen hast, das, was einmal in deinem Kopfkino drin ist, ja, das kriegst du auch so leicht nicht mehr raus. Ne? Auch wenn du dann weitermachst und es nochmal kritisch siehst, du hast es halt einmal gehört.
Und das Problem ist ja, je weniger wir Ahnung von dem Thema haben, desto mehr denken wir, es ist eine tolle Antwort. Im eigenen Feld ist man ja immer nicht sehr beeindruckt und das sollte eigentlich, das ist die Red Flag Nummer eins. Ne? Wenn ich es gerade super schlau finde, was da kommt, dann ist eigentlich nur ein Hinweis, dass ich in dem Feld, also ein Marketing-Profi findet Marketing-Tipps von der KI nicht super edgy und toll, sondern nur, wenn ich als Nicht-Marketing-Profi denke, so wow.
Aber würdest du denn sagen, dadurch, dass jetzt sozusagen, und ich komme immer noch mal wieder auf Dr. Sommer zurück, also ich habe dann damals nur das lesen können, was halt irgendjemand gefragt hat oder was die Redaktion sich überlegt hat, was gefragt werden könnte oder aus vielen Einsendungen zusammen, meine einzelnen Fragen konnte man da nicht loswerden. Verändert sich denn da jetzt dadurch was, dass es ja individualisierter ist, dass Kinder und Jugendliche halt ihre eigenen Fragen darauf eine einigermaßen, wenn auch gefärbte, individuelle Antwort bekommen, verändert sich da tatsächlich was auch in der Kommunikation von Jugendlichen über deren Sexualität durch Chatbots und auch deren tatsächliche Sexualität? Weil wenn ich jetzt, ich auch da nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn ich jetzt überlege, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es YouPorn und so weiter erstmal noch nicht gab und die Kinder oder Jugendlichen noch nicht so versaut davon waren, von dem, was sie in Pornofilmen gesehen haben und eine verzerrte Wahrnehmung, wie von der du da gesprochen hast. Und dann kam das erst mit der Zeit. Aber wenn ich mir heute anhöre, was junge Mädchen und Jungs denken, was Sex ist, dann falle ich hinten vom Stuhl. Ne? Also das war früher noch nicht, weil es nicht zugänglich war. Diese Welt gab es für uns noch nicht.
Also es passieren da ganz viele Sachen. Es gibt viel mehr Informationen, die auf einen einprasseln, auch wenn man sie nicht aufsucht. Also wir kriegen sehr viele Botschaften, auch ohne zu suchen. Ungefähr die Hälfte der Jugendlichen, die Pornos gucken, gucken sie, weil sie ihnen gezeigt wurden, nicht weil sie sie aufgesucht haben. Und es ist natürlich erstmal gut, dass auch marginalisierte Gruppen Informationen bekommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Queere Jugendliche finden Informationen. Und wenn ich jetzt nicht in Berlin-Mitte wohne, gibt es das nicht. Also ich habe eine Lehrkraft, die sagt, in Eckernförde laufen keine Homosexuellen Hand in Hand rum. Er ist der krasseste Lehrer, weil er zeigt, dass er homosexuell lebt. Das ist natürlich, sowas dürfen wir nicht vergessen, wenn wir so in den Metropolen unterwegs sind. Da ist es ja total heilsam, dass ein queerer Jugendlicher oder ein Transjugendlicher auch in, ich will jetzt nicht so viele Beispiele machen, aber im äußersten Rand von Castrop-Rauxel Informationen bekommen kann.
Also ich sag mal, das ist städtischer geprägt als wir hier im Saarland. Ich sag's, wie es ist.
Okay, oh, das ist aber lustig. Jetzt muss ich was sagen, weil ich war mal auf einem Kongress und da hat einer zu mir gesagt nach dem Vortrag, wissen Sie was, das ist ja alles ganz interessant, aber im Saarland gucken wir kein Porno.
Ah ja, sehr gut.
Das werde ich nie vergessen, schon ganz lange.
Das muss ich mal Lehrerfreunden von mir sagen. Ja. Die würden dir widersprechen.
Das ist witzig. Aber ja, es verändert sich total viel. Wir haben Zugang zu viel Information und manchmal ist es gut. Und jetzt kommt ein großes Aber. Wir haben nämlich eher eine Überforderung von Sexualität. Man hört ganz viel in den öffentlichen Medien, aber die Jugendlichen haben ja gar nicht früher Sex und die verhalten sich total sicher.
Ja, das wollte ich gerade fragen, genau.
Und jetzt, das sehen wir nämlich auch und wir haben dazu auch geforscht, aber die tun es eher aus Vermeidung. Die sagen, krass, was ich da alles liefern muss. So sehe ich nicht aus. Ja. Shit, das ist gefährlich. Huch, was kann mir da alles passieren? Und das ist nicht so, dass jetzt eine...
Das heißt, die positive Neugierde ist einfach völlig weg.
Man erwartet wenig, man erwartet Schlechtes, man erwartet keine Verzauberung, sondern eher Entzauberung. Wir haben Resonanzverlust und daraus resultierendes Vermeiden. Und ich sag manchmal, das wird dann immer so super positiv bewertet. Hier, guck doch mal, die gucken Pornos und gefährden sich trotzdem nicht. Und ich sag immer, na ja, wir haben aber auch wirklich immer weniger Sex und auch nicht nur die Jugendlichen. Und auch, weil wir denken, da ist nichts mehr zu holen. Und dann jubel ich nicht so sehr. Ich jubel nicht, wenn Jugendliche, ja, die haben weniger Krankheiten, das finde ich jetzt schon schön, aber ich finde, wir müssen schon ein bisschen mal gucken, wie kommt's denn jetzt? Weil Jugendliche, die sich am See treffen, Musik hören und dann Sex machen, finde ich erstmal eigentlich eine ganz gesunde, explorierende Idee, dass sie das dann nicht mehr machen, weil sie denken, auweia, wegen Performance-Druck, wegen Ängsten, wegen Überforderung, das finde ich, dürfen wir nicht vorschnell super positiv finden. Und auch da hat die KI keine hinreichenden Antworten. Also wenn man die KI fragt, ist es okay, ein Gangbang zu machen, sagt die erstmal, wenn es lustgetrieben ist. Ja, wie soll denn jetzt jemand rauskriegen, ob das Lust ist oder normativer Druck? Das wissen nicht mal Erwachsene. Ja, wir könnten darüber aufklären, dass Sex doch bedeutungsvoll ist, dass es was bedeutet, mit wem ich nahe bin, dass das auch kurze Begegnungen sein können, aber dass das Beste ist, wenn irgendwas Größeres entsteht, wofür man kaum Worte finden kann, auch nur für den Moment. Dass wir die Moral rausnehmen, aber die Bedeutung reinlesen, das steht an. Nicht die Verflachung, es ist nur Technik. Wenn ihr 5 Stellungen macht, wird's gut. Pass aber auf, nicht krank zu werden. Komisch, die Resonanz ist weg.
Verstehe. Ja, aber das ist ja so eine Wikipedia-Antwort, ne? Das ist ja sozusagen, ne? Das ist ja auch KI, speist sich ja aus solchen Quellen. Das sind ja, ne, generische, technische Antworten. Richtig, aber nicht unbedingt einfühlsam und hilfreich.
Ja, also da steht dann auch sowas wie, tu immer nur, was beiden Spaß macht, zu jeder Zeit. Diese Situation gibt es auch nicht. Also tu immer das, was beiden Spaß macht. Konsens muss zu jeder Zeit hergestellt sein. Ich kann mal was sagen, das ist nie so. Es ist immer ein Testen von Grenzen, eine Überschreitung, ein Zurückweichen. Mal hat man keine Lust, der Appetit kommt beim Essen. Macht man das zu oft, hat man ein Problem. Manchmal ist es aber schön. So funktioniert das nicht. Ja. Es ist viel zu vereinfacht. Sexualität und Liebe sind so komplex und so soll es auch sein, weil wir suchen ja das tiefe, bedeutsame, spannende.
Also wir können zusammenfassen. Also
Simon, ich würde heute sagen, der Vorhang fällt, ja, man ist betroffen, die meisten Fragen bleiben offen, oder?
Es ist ja, genau. Ich würde auch sagen, nichts Genaues weiß man nicht, wenn es ums Thema Sexualität geht. Das haben wir damals auch schon bei Dr. Sommer lesen können. Da hat man auch nicht für jede Lebenslage die perfekte Antwort bekommen. Aber es war wichtig, dass man darüber gesprochen hat. Und vielleicht ist es auch einfach manchmal wichtig, dass man Dinge mal ausspricht. Und das wiederum können Chatbots ja dann leisten, indem du dich einfach jemandem öffnest. Und auch wenn es nur eine KI ist, mit der drüber spricht, egal welche Antworten sie am Ende gibt.
Manche Antworten sind auch sehr erleichternd. Also sowas wie, können Vulva-Lippen unterschiedlich groß sein? Ja, das ist der Standard.
So nämlich.
Das zum Beispiel war eine Info, die hat früher oft gefehlt.
Ja, genau. Oder ist es normal, dass eine Brust größer ist als die andere? Oder
das
und
hat
so
mir meine
so
Großmutter schon gesagt, dass keine Frau 2 gleiche Brüste hat. Das konnte man früher von Oma lernen.
Das stimmt. Johanna, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Das war sehr spannend. Ich bin froh, dass ich keine Jugendliche mehr bin, weil ich glaube, Sexualität ist viel facettenreicher geworden, als es noch in den 90ern gefühlt war. Und ich bin mal gespannt, ob sich aber dann nicht doch am Ende dadurch, dass Kinder sich, wie ich vorhin gesagt habe, ja auch, oder Jugendliche, sagen wir, es müssen ja nicht unbedingt Kinder sein, Jugendliche sich Chatbots öffnen können und ihre Sexfragen dort loswerden, ob sich nicht vielleicht doch irgendwann mal was tut. Vor allem, wenn unsere Chatbots vielleicht nicht mehr ganz so konservativ sind, wie sie jetzt noch sind.
Ich bin auch gespannt. Ich bin ja, ich habe oft eine kritische Stimme, aber ich habe auch einen gewissen Optimismus. Bewegung ist gut und ich glaube an Progression.
Ja, ich finde, es macht auch ganz viel Lust eben auf Gestaltung von zukünftigen Chatbot-Generationen. Wir sind ja nicht am Ende der Geschichte angekommen, sondern wir haben gemerkt, wir sind hier in einem Thema, wo ganz viel gesellschaftlich gerungen werden muss und dann eben versucht werden soll, auch technische Schritte dahin zu tun, dass man zu besseren Lösungen kommt. Also als Wissenschaftler ist es doch total motivierend, heute hier rauszugehen und zu sagen, da sind gute Ansätze und gute Ideen da, arbeiten wir dran.
Genau. Und wenn wir noch ein bisschen mehr von dir hören wollen, außer hier bei uns im Podcast, dann verweisen wir gerne auf deinen. Und zwar heißt der Liebeslabor. Und du kannst gerne einmal sagen, worum es da zum Beispiel geht.
Wir erzählen aus dem Liebeslabor, aus unserer Forschung und der therapeutischen Praxis und diskutieren Themen und Fragen von Hörerinnen und Hörern. Macht unheimlich viel Spaß. Und wir plaudern auch über Dinge, bevor sie publiziert sind. Noch im Peer Review ist es schon im Podcast.
Ein Traum. Vielen Dank, Johanna.
Ja, du, danke, Johanna. Also müssen wir dringend dann in ein paar Jahren mal gucken, ob es besser geworden ist.
Ja, mal gucken.
Ja, gerne.
Weiß das schon.
Tschüss.
Ciao. Ciao. Aljoscha, das war eine schöne Folge.
Ja, total spannend. Gerade auch diese ganzen Diskursthemen und die Ambivalenz, die einfach blieb. Ja, es ist zwar gut, aber nicht perfekt. Aber wie es perfekter wäre, ist auch nicht so ganz klar. Also was eben auch zeigt, KI wird uns beschäftigen und Schritte zu gehen zu besseren KI-Systemen.
Genau. So, dann sage ich tschüss und dann hören wir uns nächste Woche nochmal.
Tschüss und auf Wiederhören.
Bis dann.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SRRBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Jeden Donnerstag gibt's die neueste Folge in ARD Sounds. Eine Woche später dann überall da, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, der mir perfekt passt, wie die Faust aufs Auge, wie man da so schön sagt. Und zwar empfehlen wir euch den Sex-Podcast Im Namen der Hose von unseren BR-KollegInnen von BR Puls. Und da sprechen die Hosts Auri Sattelmeier und Sebastian Heigl ganz offen über alles, was mit Liebe, Sex und Beziehung zu tun hat und beantworten auch Fragen aus der Community, wie zum Beispiel:
Wie mache ich meine Partnerperson heiß? Was ist eigentlich die Postnat-Dysphorie? Was sind gute erste Dates? Und sprechen auch mit Gästen wie Stella Stegmann und Maria Ludovica über ihr Datingleben.
Im Namen der Hose gibt's jeden Samstag in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich muss schon mal reinhören, weil ich will wissen, was Postnat-Dysphorie ist.